Vadim Repin, Violine und Nikolai Luganski am Klavier mit dem dritten Satz aus Violinsonate Nummer 2 von Edvard Grieg. Gleich am Morgen vorgelesen hier bei uns bei NDR Kultur. Vorher Musik gespielt vom London Philharmonic Orchestra, dirigiert von Carl Jenkins. Hier ist sein Stück Palladio. Thank you.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Es ist eine kurze Woche, 4 Tage vor Karfreitag. Und an diesen 4 Tagen haben wir in Am Morgen vorgelesen eine gekürzte Lesung für Sie aus der satirischen Fabel Farm der Tiere von George Orwell in der deutschen Übersetzung von N.O. Scarpi. Vor genau 80 Jahren erschienen. Ursprünglich hat man gedacht, ach, das muss wohl ein Kinderbuch sein, Farm der Tiere. Ist aber dann doch schnell zu einem Bestseller auf der ganzen Welt geworden, sehr zur Verwunderung übrigens von George Orwell. Orwell, geboren 1903 in der englischen Kolonie Bengalen, eigentlich hat er Eric Arthur Blair geheißen, ist ja sehr früh gestorben, mit nur 46 Jahren. Eigentlich ein Mann der Linken, aber auch ein absoluter Gegner des sowjetischen Kommunismus. So ist es also weniger der Staat Hitlers als eher die damalige Sowjetunion unter Stalin, die das Modell gewesen ist für Farm der Tiere. Also wir werden uns in dieser kurzen Woche damit beschäftigen. Eine Aufnahme aus 1976 und es liest kein geringerer als die Stimme von Pumuckl, Hans Klarin.
Mr. Jones von der Herrenfarm hatte abends die Hühnerstelle zugesperrt. Aber er vergaß in seiner Betrunkenheit, die Klappen zu schließen. Der Lichtring seiner Laterne tanzte vor ihm her, als er über den Hof schlurfte. Er zog an der Hintertür seine Stiefel aus, gönnte sich in der Vorratskammer ein letztes Glas Bier und stieg dann ins Schlafzimmer hinauf, wo Mrs. Jones bereits schnarchte. Kaum war das Licht im Schlafzimmer erloschen, da erhob sich ein Scharren und Flattern in sämtlichen Farmgebäuden. Es hatte sich herumgesprochen, dass Old Major, der preisgekrönte Eber, in der vergangenen Nacht einen seltsamen Traum geträumt habe, den er den anderen Tieren mitzuteilen wünsche. Man hatte sich verständigt, dass alle sich in der großen Scheune treffen sollten, sobald Mr. Jones aus dem Wege war. Old Major, so wurde er immer genannt, obgleich er unter dem Namen Willington Beauty ausgestellt worden war, genoss auf der Farm so hohe Achtung, dass jeder bereit war, eine Stunde Schlaf zu opfern, um zu hören, was der alte Eber zu sagen hatte. An dem einen Ende der mächtigen Scheune gab es eine Art Estrade. Dort hatte Old Major es sich bereits auf seinem Strohlager bequem gemacht, unter einer Laterne, die an einem Balken hing. Er war 12 Jahre alt und in letzter Zeit ziemlich fett geworden. Aber er war immer noch ein Schwein von majestätischem Äußeren. Er wirkte weise und gütig, obwohl seine Hauer niemals gekappt worden waren. Bald erschienen auch die anderen Tiere und richteten sich jedes auf seine Art behaglich ein. Zuerst kamen die 3 Hunde, Glockenblume, Jessie und Schnapper. Und dann die Schweine, die sich im Stroh unmittelbar vor der Estrade niederließen. Die Hühner setzten sich auf die Fenstersimse, die Tauben flatterten auf die Dachsparren, die Schafe und Kühe lagerten sich hinter den Schweinen und begannen ihr Futter wieder zu käuen. Die beiden Wagenpferde, Boxer und Clover, kamen gleichzeitig. Sie gingen sehr langsam und setzten ihre starken, buschigen Hufe behutsam auf, denn es mochten ja irgendwelche kleinen Tiere im Stroh verborgen sein. Clover war eine untersetzte Mutterstute, die sich den mittleren Jahren näherte und nach der Geburt des 4. Fohlens ihre Figur nie mehr ganz wiedergefunden hatte. Boxer war ein mächtiges Tier und so stark wie 2 gewöhnliche Pferde zusammen. Eine lange Blässe auf der Nase gab seinem Äußeren unleugbar etwas Albernes und er war tatsächlich keine Intelligenz von hohen Gnaden. Aber das Gleichmaß seines Charakters und seine ungeheure Arbeitskraft bewirkten, dass er sich allgemeiner Achtung erfreute. Hinter den Pferden kamen Muriel, die weiße Ziege, und Benjamin, der Esel. Benjamin war das älteste Tier auf der Farm und das übellaunigste dazu. Er sprach selten, und wenn, so war es gewöhnlich nur, um irgendeine zynische Bemerkung zu machen. So sagte er zum Beispiel, Gott habe ihm einen Schwanz geschenkt, um die Fliegen abzuhalten. Ihm aber wäre es lieber, wenn es weder Schwanz noch Fliegen gäbe. Er, als einziges unter allen Tieren der Farm, lachte niemals. Fragte man ihn warum, so entgegnete er sehe nichts, worüber es zu lachen lohne. Gleichwohl hing er, ohne es offen zuzugeben, zärtlich an Boxer. Die beiden verbrachten gewöhnlich ihre Sonntage miteinander in der kleinen Koppel hinter dem Obstgarten, grasten friedlich nebeneinander und wechselten nie ein Wort. Kaum hatten die beiden Pferde sich niedergelegt, als eine Schar kleiner Enten, die ihre Mutter verloren hatten, hereingewatschelt kam, leise schnatterte und links und rechts nach einem Platz suchte, wo sie nicht getreten werden konnten. Clover machte mit ihrem langen Vorderbein eine Art Mauer um sie, darin kauerten die Entlein sich zusammen und schliefen sogleich ein. Im letzten Augenblick kam Molly, die törichte, aber reizende weiße Stute, die Mr. Jones hochrädriges Wägelchen zog, zuckerkauend hereingetänzelt. Sie wählte ihren Platz sehr weit vorn und begann kokett ihre weiße Mähne zu schütteln, die mit roten Schleifen durchflochten war. Zu allerletzt erschien die Katze, die sich wie gewöhnlich nach dem wärmsten Platz umsah und schließlich zwischen Boxer und Clover drängelte. Hier schnurrte sie behaglich während der Rede Old Majors und hörte kein Wort von dem, was er sagte. Nun waren alle Tiere da, bis auf Moses, den zahmen Raben, der auf einer Stange vor der Hintertür schlief. Als Major sah, dass sie alle es sich bequem gemacht hatten und aufmerksam warteten, da räusperte er sich und begann: »Kameraden, ihr habt bereits von dem seltsamen Traum vernommen, den ich in der letzten Nacht geträumt habe, doch auf diesen Traum komme ich erst später. Zunächst habe ich euch etwas zu sagen. Ich glaube nicht, Kameraden, dass ich noch sehr viele Monate unter euch sein werde, und bevor ich sterbe, halte ich es für meine Pflicht, euch die Weisheit zu vererben, die ich mir erworben habe. Ich habe ein langes Leben hinter mir. Ich hatte viel Zeit, nachzudenken, während ich allein in meinem Koben lag, und ich darf wohl sagen, dass ich den Sinn des Lebens auf dieser Erde ebenso gut verstehe wie irgendein anderes heute lebendes Tier. Und das ist es, worüber ich zu euch sprechen möchte. Nun, Kameraden, was ist der Sinn dieses unseres Lebens? Wir wollen das einmal ehrlich betrachten. Unser Leben ist elend, arbeitsreich und kurz. Wir werden geboren, wir bekommen genauso viel Futter, um den Atem in unseren Leibern lebendig zu halten, und wer von uns dazu geeignet ist, wird gezwungen, bis zuletzt zu schuften. Und im selben Augenblick, da es mit unserer Nützlichkeit aus ist, werden wir auf grausame Art geschlachtet. Kein Tier in England weiß, wenn es einmal ein Jahr alt geworden ist, was Glück und Muße bedeutet. Kein Tier in England ist frei. Das Leben eines Tieres ist Elend und Sklaverei. Das ist die simple Wahrheit. Gehört das aber einfach zur Ordnung der Natur? Kommt es daher, dass dieser unser Boden so arm ist, dass er jenen, die auf ihm leben, kein angemessenes Dasein gewähren könnte? Nein, Kameraden, nein und tausendmal nein. Der Boden Englands ist fruchtbar. Sein Klima ist gut. Er ist sehr wohl imstande, einer unvergleichlich größeren Zahl von Tieren Futter im Überfluss zu geben, als jetzt darauf wohnen. Diese einzige Farm hier würde ein Dutzend Pferde, 20 Kühe, Hunderte von Schafen ernähren und alle in einem Wohlstand, in einer Würde, die heute beinahe unsere Vorstellungen übersteigen. Warum also fahren wir fort, auf so klägliche Art zu leben? Weil uns fast das gesamte Produkt unserer Arbeit von den Menschen gestohlen wird. Das, Kameraden, ist die Antwort auf all unsere Probleme. Sie besteht aus einem einzigen Wort: Mensch. Der Mensch ist der einzige wirkliche Feind, den wir haben. Vertreibt den Menschen und die Ursache von Hunger und Überarbeitung ist für immer behoben. Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das verzehrt, ohne zu produzieren. Er gibt keine Milch, er legt keine Eier, er ist zu schwach, um den Pflug zu ziehen, er kann nicht schnell genug laufen, um Hasen zu fangen. Und doch ist er der Herr über alle Tiere. Was müssen wir also tun? Nun, Tag und Nacht mit Leib und Seele daran arbeiten, das Menschengeschlecht zu besiegen. Das ist meine Botschaft an euch, Kameraden. Revolution! Ich weiß nicht, wann diese Revolution kommen wird, vielleicht in einer Woche oder in 100 Jahren, aber ich weiß so gewiss, wie ich das Stroh hier unter meinen Füßen sehe, dass früher oder später die Gerechtigkeit siegt. Darauf richtet eure Augen, Kameraden, während eurer kurzen Lebensfrist. Und vor allem, gebt diese meine Botschaft jenen weiter, die nach euch kommen, damit die künftigen Geschlechter den Kampf weiterführen, bis der Sieg unser ist. Und denkt daran, Kameraden, wir dürfen nie in unserem Entschlusse wanken. Keine Überredung darf euch von eurem Wege ablenken. Hört niemals darauf, wenn man euch sagt, Mensch und Tier hätten ein gemeinsames Interesse. Die Wohlfahrt des einen bedeutet die Wohlfahrt des anderen. Das alles sind Lügen. Der Mensch dient keines Geschöpfs Interesse als seinem eigenen. Und unter uns Tieren soll vollkommene Eintracht, vollkommene Kameradschaft im Kampfe herrschen. Alle Menschen sind Feinde, alle Tiere sind Kameraden. Ich habe nur noch wenig zu sagen. Ich wiederhole nur, denkt stets an eure Pflicht, dem Menschen und allem, was er tut, feindlich gesinnt zu bleiben. Wer auf zwei Beinen geht, ist ein Feind. Wer auf vier Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund. Und denkt auch daran, dass wir im Kampfe gegen den Menschen niemals so weit kommen dürfen, ihm zu gleichen. Selbst wenn ihr ihn besiegt habt, dürft ihr seine Laster nicht übernehmen. Kein Tier darf je in einem Hause wohnen oder in einem Bett schlafen oder Kleider tragen oder Alkohol trinken oder Tabak rauchen oder Geld anrühren oder Geschäfte machen. Alle Gebräuche des Menschen sind von Übel. Und vor allem, kein Tier darf jemals seine eigene Art tyrannisieren. Schwach oder stark, klug oder einfältig, wir sind alle Brüder. Kein Tier darf je ein anderes Tier töten. Alle Tiere sind gleich. Und jetzt, Kameraden, will ich von meinem Traum der letzten Nacht sprechen. Ich kann euch diesen Traum nicht beschreiben. Es war ein Traum von der Erde, wie sie einst sein wird, wenn der Mensch verschwunden ist. Doch es erinnerte mich an etwas, das ich längst vergessen hatte. Vor vielen Jahren, als ich noch ein kleines Ferkel war, pflegten meine Mutter und die anderen Säue ein altes Lied zu singen, von dem sie nur die Melodie und die ersten drei Worte kannten. In meiner Kinderzeit hatte ich die Melodie auch gekannt, aber sie war mir seit langem aus dem Gedächtnis entschwunden. In der vergangenen Nacht aber, in meinem Traum, kam sie mir wieder in Erinnerung. Und mehr noch, auch die Worte des Liedes kehrten zurück. Worte, die, ich bin dessen gewiss, vor langen Zeiten von den Tieren gesungen wurden und seit Generationen dem Gedächtnis entschwunden sind. Ich will dieses Lied jetzt singen, Kameraden. Ich bin alt und meine Stimme ist heiser. Aber wenn ich euch die Melodie gelehrt habe, dann werdet ihr selbst sie besser singen. Das Lied heißt »Tiere von England«. Old Major räusperte sich wieder und begann zu singen. Wie er schon gesagt hatte, seine Stimme war heiser, aber er sang doch recht gut und es war eine erregende Melodie, so etwa zwischen Clementine und La Cucaracha. Der Gesang steigerte die Tiere in höchste Erregung. Kaum hatte Major geendet, so begannen die anderen schon allein zu singen. Selbst das Dümmste unter ihnen hatte die Melodie und ein paar von den Worten aufgeschnappt. Und die Klügeren, wie Schweine und Hunde, kannten es binnen weniger Minuten auswendig. Und dann, nach einigen Versuchen, erdröhnte von der ganzen Farm in erschütternder Einstimmigkeit gesungen »Tiere von England«. Die Kühe muten es, die Hunde jaulten es, die Schafe blökten es, die Pferde wieherten es, die Enten schnatterten es. Sie waren so hingerissen von dem Lied, dass sie es gleich fünfmal hintereinander sangen und es auch weitergesungen hätten, wenn sie nicht unterbrochen worden wären. Denn unglücklicherweise weckte der Lärm Mr. Jones. Er sprang aus dem Bett, überzeugt, dass ein Fuchs sich in den Hof eingeschlichen habe. Er griff nach seiner Flinte, die immer in einer Ecke des Schlafzimmers stand, und schoss eine Ladung Schrot Nummer 6 in das Dunkel. Die Kugeln gruben sich in die Mauern der Scheune und die Versammlung fand ein plötzliches Ende. Ein jeder suchte hastig seinen Schlafplatz auf. Das Geflügel hockte auf seinen Stangen, die anderen Tiere legten sich ins Stroh und im Nu war die ganze Farm eingeschlafen. Drei Nächte später verschied Old Major sanft im Schlafe. Sein Leib wurde neben dem Obstgarten begraben. Das war Anfang März. Während der nächsten 3 Monate gab es viel heimliche Geschäftigkeit. Majors Rede hatte in den Intelligenteren unter den Tieren der Farm eine völlig neue Lebensauffassung geweckt. Sie wussten nicht, wann die von Major vorausgesagte Revolution ausbrechen würde, hatten keinen Grund anzunehmen, es könne noch zu ihrer Lebenszeit so weit kommen. Aber sie erkannten klar, dass es ihre Pflicht war, sich darauf vorzubereiten. Die Arbeit der Unterweisung und Organisation fiel natürlich den Schweinen zu, die allgemein als die klügsten Tiere anerkannt wurden. Unter ihnen wiederum ragten 2 junge Eber hervor, Schneeball und Napoleon, die Mr. Jones zum Verkauf aufzog. Napoleon war ein massiger, wildblickender Eber. Das einzige Berkshire-Schwein auf der Farm, alles andere als ein Redner, aber bekannt dafür, dass er sich durchzusetzen vermochte. Schneeball war lebhafter als Napoleon, redegewandter und erfindungsreicher, aber sein Charakter wurde weniger hochgeschätzt. Alle anderen männlichen Schweine der Farm waren Mastschweine. Am bekanntesten unter ihnen war ein fettes, kleines Schwein, Quiekschnauz genannt, mit runden Backen, zwinkernden Augen, flinken Bewegungen und einer schrillen Stimme. Quiekschnauz war ein glänzender Redner, und wenn er eine schwierige Frage erörterte, hatte er eine Art, von einer Seite zur anderen zu hüpfen und mit dem Schwanz zu wackeln, die etwas ungemein Überzeugendes hatte. Die anderen sagten von Quiekschnauz, er könne schwarz zu weiß machen. Diese 3 hatten Old Majors Lehre zu einem Denksystem ausgearbeitet, dem sie den Namen Animalismus gaben. Mehrere Nächte in der Woche, wenn Mr. Jones bereits schlief, hielten sie in der Scheune geheime Versammlungen ab und setzten den anderen die Prinzipien des Animalismus auseinander. Anfangs stießen sie auf viel Dummheit und Gleichgültigkeit. Einige der Tiere sprachen von einer Treuepflicht zu Mr. Jones, den sie als Herrn bezeichneten. Oder sie machten primitive Bemerkungen wie etwa, Mr. Jones ernährt uns, wenn er fort wäre, müssten wir verhungern. Andere wiederum stellten Fragen wie, was sollen wir uns darum scheren, was geschieht, wenn wir einmal tot sind? Oder, wenn es so oder so zur Revolution kommt, was macht es für einen Unterschied, ob wir dafür arbeiten oder nicht? Und die Schweine hatten es sehr schwer, ihnen begreiflich zu machen, dass dies dem Geist des Animalismus zuwiderlief. Die dümmsten aller Fragen aber stellte Molly, die weiße Stute. Zuerst fragte sie Schneeball, »Wird es nach der Revolution noch Zucker geben?« »Nein«, sagte Schneeball bestimmt. »Wir besitzen nicht die Mittel, um auf dieser Farm Zucker zu produzieren. Überdies brauchst du gar keinen Zucker. Du wirst so viel Hafer und Heu haben, wie du dir nur wünschen kannst.« »Und werde ich Schleifchen in der Mähne tragen dürfen?« fragte Molly. »Kameradin«, sagte Schneeball, »diese Bänder, an denen du so hängst, sind das Merkmal der Knechtschaft. Kannst du denn nicht begreifen, dass Freiheit mehr wert ist als Schleifen?« Molly gab das zu, aber es klang nicht sehr überzeugt. Noch schwerer hatten es die Schweine, wenn sie die Lügen widerlegen mussten, die Moses, der zahme Rabe, verbreitete. Moses, Mr. Jones' besonderer Liebling, war ein Spitzel und ein Klatschmaul, aber auch ein geschickter Redner. Er behauptete, er wisse von einem geheimnisvollen Land, Candys Zuckerberg genannt, wohin alle Tiere nach ihrem Tode kämen. »Es liege irgendwo himmelwärts, gleich hinter den Wolken«, sagte Moses. In Candys Zuckerberg sei 7-mal in der Woche Sonntag. Klee blühe zu allen Jahreszeiten und an den Hecken wachse Zucker und Leinsamenkuchen. Die Tiere hassten Moses, weil er ein Klatschmaul war und nicht arbeitete, aber einige unter ihnen glaubten doch an Candys Zuckerberg. Und die Schweine hatten alle Mühe, um sie davon zu überzeugen, dass ein solches Land überhaupt nicht vorhanden sei. Ihre treuesten Jünger waren die beiden Wagenpferde Boxer und Clover. Diese 2 hatten große Schwierigkeiten, wenn es galt, selbstständig zu denken. Doch da sie nun einmal die Schweine als Lehrer akzeptiert hatten, so schluckten sie alles, was man ihnen beibrachte, und gaben es den anderen Tieren mit den simpelsten Argumenten weiter. Unermüdlich nahmen sie an den geheimen Versammlungen in der Scheune teil, und sie waren es, die beim Absingen von Tiere von England, womit jede Zusammenkunft endete, die führenden Stimmen sangen. Wie sich bald herausstellte, kam die Revolution viel früher und müheloser zum Sieg, als irgendjemand erwartet hatte. In den vergangenen Jahren war Mr. Jones zwar ein harter Herr, aber immerhin ein tüchtiger Farmer gewesen. Doch in der letzten Zeit waren schlimme Tage für ihn ausgebrochen. Es entmutigte ihn, dass er bei einem Prozess Geld verloren hatte, und da begann er, weit mehr zu trinken, als ihm gut tat. Manchmal faulenzte er tagelang in seinem Lehnstuhl in der Küche, las die Zeitung, trank und fütterte hin und wieder Moses mit Brotkrusten, die er in Bier getaucht hatte. Seine Leute waren träge und unehrlich. Die Felder standen voll Unkraut, die Gebäude bedurften des Dachdeckers, die Hecken waren vernachlässigt und die Tiere bekamen nicht genug Futter. Der Juni kam, die Zeit der Heuernte. Am Vorabend des Johannistages, einem Samstag, ging Mr. Jones nach Willington und betrank sich dermaßen im Roten Löwen, dass er erst Sonntagmittag heimkam. Die Leute hatten morgens die Kühe gemolken und waren dann auf die Kaninchenjagd gegangen, ohne die Tiere zu füttern. Als Mr. Jones nach Hause kam, legte er sich unverzüglich auf das Sofa im Wohnzimmer schlafen, die Weltnachrichten vor dem Gesicht, und als es Abend wurde, hatten die Tiere noch immer kein Futter erhalten. Schließlich konnten sie es nicht länger ertragen. Eine der Kühe brach mit ihren Hörnern die Tür der Futterkammer auf und die Tiere machten sich über die Behälter her. In diesem Augenblick erwachte Mr. Jones. Im nächsten war er mit seinen vier Knechten zur Stelle, Peitschen in den Händen, und sie schlugen nach allen Seiten drauf los. Das aber war mehr, als die hungrigen Tiere ertragen konnten. Einmütig stürzten sie sich, obwohl nichts dergleichen geplant worden war, auf ihre Peiniger. Plötzlich wurden Jones und seine Knechte von allen Seiten geschlagen und getreten. Sie verloren völlig die Kontrolle. Sie hatten es noch nie erlebt, dass Tiere sich so benommen hätten. Und dieser plötzliche Aufruhr von Geschöpfen, die sie sonst ganz nach ihren Launen zu prügeln und zu quälen pflegten, brachte sie völlig um den Verstand. Nach wenigen Augenblicken gaben sie die Verteidigung auf und liefen davon. Und so war, bevor sie recht wussten, was geschah, die Revolution gelungen. Jones war verjagt und die Herrenfarm gehörte ihnen. Zunächst vermochten die Tiere kaum an ihr Glück zu glauben. Ihre erste Tat war, gemeinsam rund um die Grenzen der Farm zu galoppieren, als wollten sie sich davon überzeugen, dass kein menschliches Wesen mehr verborgen sei. Dann aber eilten sie zu den Farmgebäuden zurück, um die letzten Spuren von Jones' verhasster Herrschaft zu löschen. Die Geschirrkammer am Ende der Ställe wurde aufgebrochen, die Trensen, die Nasenringe, die Hundeketten, die grausamen Messer, mit denen Mr. Jones die Schweine und Lämmer zu kastrieren pflegte, das alles flog in den Brunnen. Die Zügel, die Halfter, die Scheuklappen, die entehrenden Futterbeutel wurden in das Feuer geworfen, das im Hofe brannte. Den Peitschen geschah das Gleiche. Alle Tiere hüpften vor Freude, als sie die Peitschen in Flammen aufgehen sahen. Schneeball warf auch die Bänder ins Feuer, mit denen Mähnen und Schwänze der Pferde an Markttagen gewöhnlich geschmückt worden waren. Bänder, sagte er, sollten zu den Kleidungsstücken gezählt werden, die ein Merkmal des Menschen sind. Alle Tiere müssen nackt sein. Als Boxer das hörte, nahm er den kleinen Strohhut, den er im Sommer trug, um die Ohren vor Fliegen zu schützen, und warf ihn zu dem Übrigen in die Flammen. In kürzester Zeit hatten die Tiere alles und jedes zerstört, was sie an Mr. Jones erinnern konnte. Napoleon führte sie dann zurück zur Futterkammer und teilte jedem eine doppelte Ration zu. Jeder Hund bekam 2 Stück Hundekuchen. Dann sangen sie noch 7-mal hintereinander »Tiere von England«, legten sich anschließend zur Ruhe und schliefen, wie sie nie vorher geschlafen hatten.
Hans Klarin mit dem ersten Auszug aus der Fabel Farm der Tiere von George Orwell. Ab sofort 7 Tage lang zum Nachhören in unserer NDR Kultur App und im Netz auf ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Ja oder nein zum Koalitionsvertrag? Ab kommender Nacht stimmen die SPD-Parteimitglieder digital über das mit der Union ausgehandelte Papier ab. In Hannover will die Parteispitze heute Abend auf einer Konferenz noch einmal Werbung machen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Constanze Semidey.
Neben den Parteivorsitzenden Klingbeil und Esken nehmen auch Generalsekretär Miersch und weitere Politiker teil, die die Verhandlungen für die SPD geführt haben. Ab Mitternacht zählt es dann. Etwa 358.000 SPD-Mitglieder können bis zum 29. April ihr Votum abgeben. Für die Annahme des Koalitionsvertrags ist nicht nur die Mehrheit der Stimmen, sondern auch eine Beteiligung von mindestens 20% der Mitglieder erforderlich. Mehrere Juso-Landesverbände haben deutliche Kritik geäußert, einige ihr Nein angekündigt. Der SPD-Nachwuchs aus Schleswig-Holstein etwa spricht von unsolidarischen Migrations-, Sozial- und gesellschaftspolitischen Vorhaben. Der Koalitionsvertrag